Die Radio Wissen. Update.
Durch Berlin und andere deutsche Städte sind heute Autokorsos gefahren. Unter dem Motto Free Dennis wurde für die Freilassung des deutsch-türkischen Weltkorrespondenten Deniz Yücel demonstriert. Auch die Bundesregierung hat die Türkei deutlich dafür kritisiert, dass Yücel seit gestern dort in U-Haft sitzt. Das ist unser erstes Thema im Update heute. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Mit Autokorsos und Demos fordern Menschen heute Yücels Freilassung. 300 Künstler, Anwälte und Promis haben zum Beispiel eine große Zeitungsanzeige unterzeichnet. Mehr als 35.000 Menschen einen offenen Brief im Internet. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Untersuchungshaft gestern sehr deutlich als bitter, enttäuschend und unverhältnismäßig kritisiert. Vor allem, weil Yücel sich vor 2 Wochen schon selbst gestellt hatte. Gegen den deutsch-türkischen Journalisten hatte ein türkischer Richter gestern Untersuchungshaft angeordnet. Yücel wird vorgeworfen, in seinen Zeitungsartikeln Propaganda für eine terroristische Vereinigung betrieben und die Bevölkerung aufgewiegelt zu haben. Der CDU-Politiker Jens Spahn hat im ZDF heute Zweifel geäußert, dass Yücel einen fairen Prozess bekommt.
Und doch müssen wir als Bundesregierung, aber auch als Deutschland insgesamt für einen deutschen Staatsbürger darauf bestehen, dass es ein faires Verfahren gibt, diese klare Erwartung auch formulieren und im Übrigen auch kritisieren. Es gibt kein anderes Land auf der Welt, in dem mehr Journalisten im Gefängnis sitzen. Und gerade weil die Türkei ein Partner ist, ja auch ein NATO-Partner, dann muss man es auch kritisch ansprechen.
Die Bundesregierung hat erklärt, dass sie sich für Yücels Freilassung einsetzen will. Bundesjustizminister Heiko Maas hat zum Beispiel angedeutet, dass eine EU-Mitgliedschaft für die Türkei in weite Ferne rücken könnte. Außerdem diskutieren Politiker, ob man dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan einen möglichen Wahlkampfauftritt für das umstrittene Verfassungsreferendum in der Türkei erlauben sollte. Die Menschenrechtsanwältin Seren Artisch sagte im Deutschlandradio Kultur, dass die Türkei Bemühungen der Bundesregierung nicht beeindrucken müssen.
Deutschland kann eigentlich nichts tun, weil Deniz Yücel gleichzeitig deutscher und türkischer Staatsangehöriger ist.
Die Linksfraktion hat im Bundestag eine Aktuelle Stunde für nächste Woche beantragt, in der es auch um die Pressefreiheit in der Türkei insgesamt gehen soll. Seit dem Militärputsch im Sommer geht die türkische Regierung hart gegen Gegner und kritische Meinungen vor. Meinungsfreiheit gibt's dort nicht mehr, sagt Andrew Gardner von Amnesty International.
The situation for the media, I mean independent.
Unabhängige und kritische Medien sind in der Türkei am Boden. Seit dem Putschversuch wurden mehr als 180 Medien geschlossen. Wir erleben das Ende kritischer Medien in der Türkei.
Nach Angaben von Journalisten und Menschenrechtlern sitzen seitdem auch rund 150 Journalisten in Haft, unter schwierigen Bedingungen, sagt Gedeiner.
Die Menschen müssen oft viele Monate warten, bis sie die Beweise sehen, die gegen sie vorgebracht werden. Viele eingesperrte Journalisten haben die Beweise gegen sie noch nicht gesehen. Es gibt auch keine Anklage. Der Besuch von Familienmitgliedern ist aufgrund des Ausnahmezustands sehr eingeschränkt.
Deniz Yücel ist der erste ausländische Korrespondent, der verhaftet wurde. Bisher hatte die türkische Justiz Leute wie ihn nicht im Visier gehabt. Auch wenn es schwieriger geworden war zu berichten, zum Beispiel weil ausländischen Journalisten Presseausweise und Akkreditierungen entzogen wurden. Yücel hatte als Weltkorrespondent unter anderem ein Interview geführt mit dem PKK-Chef oder geschrieben, es gäbe keine eindeutigen Beweise dafür, dass hinter dem Putsch im Sommer die Gülen-Bewegung steckt. Das legt ihm die türkische Justiz jetzt zur Last. Yücel hatte auch über geleakte E-Mails des türkischen Energieministers berichtet, ein Schwiegersohn von Präsident Erdogan. In den Mails ging es um eine Beeinflussung der Öffentlichkeit durch falsche Twitter-Nachrichten. Damit hat Yücel geschrieben, was sich nur noch wenige türkische Medien außer ihm getraut hatten. Um auf Nummer sicher zu gehen, zensieren sich viele Medien bei kritischen Themen inzwischen selbst. Im Ranking zur Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen steht die Türkei wegen Festnahmen, Einschüchterungen und Entschließungen kritischer Medien auf Platz 151 von 180.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz wird diskutiert, was sollte und kann Deutschland im Fall Deniz Yücel machen. Karl Münzel wünscht sich auf der Facebook-Seite von Reporter ohne Grenzen, ein deutliches und längst überfälliges Signal wäre, die Bundeswehr aus Incirlik abzuziehen. Dirk R. Schuchert gibt ebenfalls dort zu bedenken, mal ehrlich, solange wir den Flüchtlingsdeal mit der Türkei haben, solange ist jeder Protest aus Deutschland, sei es auf der politischen wie auf der bürgerlichen Ebene, so, als ob man mit Wattebäuschen wirft. Sören Wotan Katelewski schlägt auf der Facebook-Seite von Reporter ohne Grenzen vor, Erdogan will doch in Deutschland reden. Die Erlaubnis zu einem öffentlichen Auftritt in Deutschland kann und muss mit der Freilassung von Yücel verbunden werden. Solange er nicht frei ist, sollte es keine Rede von Erdogan in Deutschland geben, weder live noch auf Videoleinwand. Dirk V. kommentiert auf Welt.de: Erdogan kann man nur mit einem Mittel dazu zwingen, seinen Kurs zu ändern, indem man ihm mit wirtschaftlichen Sanktionen droht, denn nur da ist er wirklich verwundbar. Erste Mittel wären da die Einstellung der EU-Beitrittsgelder, wirtschaftlicher Hilfen und Sanktionen gegen türkische Waren in Form von Zöllen. Und User JBS6623 fragt auf taz.de: Und wer fliegt jetzt noch zum Sommerurlaub in die Türkei?
Was sonst noch wichtig war?
Die Behörden in Berlin haben den Moscheeverein verboten, zu dem der Berlin-Attentäter Anis Amri regelmäßig Kontakt hatte. Die Polizei hat heute Morgen Wohnungen und Geschäftsräume an 24 Stellen in Berlin durchsucht. Auch Zellen in Gefängnissen wurden kontrolliert, in denen einzelne Mitglieder des Vereins einsitzen. Seine Gebetsräume hatte der Verein Fussilet schon vor gut einer Woche geschlossen. Aber das reichte den Berliner Behörden nicht, sagte Innensenator Andreas Geisel.
Es ging ja nicht um den Ort, an dem sich diese Menschen treffen, sondern um die Frage, in welchen Strukturen sie arbeiten. Und das ist auch an anderen Orten der Fall und wäre ja zukünftig auch an anderen Orten der Fall gewesen. Und um ihnen ein für alle Mal das Handwerk zu legen, war es erforderlich, den Verein zu verbieten.
Die Gebetsräume waren nach Erkenntnissen der Polizei ein Treffpunkt für Islamisten. Der Berlin-Attentäter Anis Amri war dort regelmäßig zu Besuch. Als letztes eine Stunde vor dem Anschlag, bei dem er mit einem Lastwagen in den Berliner Weihnachtsmarkt fuhr. In Athen sind die Gläubiger zurück. Vertreter der EU-Kommission, des Rettungsfonds ESM und des Internationalen Währungsfonds prüfen, wie weit die griechische Regierung mit den Reformen ist. Nach griechischen Angaben geht es unter anderem um die Einkommenssteuer. Die Gläubiger wollen demnach, dass der Steuerfreibetrag von heute rund 8.600 Euro auf 6.000 Euro gesenkt wird. Jeder dritte Grieche verdient mittlerweile weniger als 10.000 Euro im Jahr. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat ausgerechnet, dass die Armut in Griechenland von 2008 bis 2015 um mehr als 40% gestiegen ist. Dafür seien Rezessionen, die hohe Arbeitslosigkeit und die Sparauflagen der Geldgeber verantwortlich. Von Deutschlands Flughäfen sind letztes Jahr so viele Passagiere abgeflogen wie nie zuvor. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die Zahl auf den Rekordwert von fast 112 Millionen Menschen gestiegen, 3,4% mehr im Vergleich zum Jahr davor. Die meisten sind ins Ausland geflogen. Das beliebteste Ziel war Spanien. Es flogen außerdem deutlich mehr Menschen nach Griechenland. In die Türkei dagegen sehr viel weniger, nämlich 16% weniger.
Was noch wichtig wird:
Seit gut 10 Jahren soll in Europa der Emissionshandel dafür sorgen, dass Firmen weniger CO2 ausstoßen. Die Idee: pro Tonne klimaschädlichem CO2 müssen die Firmen zahlen. Das heißt, sie müssen Zertifikate dafür kaufen. Das funktioniert aber nicht gut. Die Zertifikate sind nach Ansicht von Umweltschützern zu billig und deswegen kein Anreiz für die Firmen, CO2 einzusparen. Die EU-Umweltminister wollen am Abend bekannt geben, wie sie den Emissionshandel reformieren wollen. Das Bundesumweltministerium unterstützt einen Vorschlag aus Schweden und Frankreich, eine Obergrenze für CO2-Zertifikate festzulegen und damit die Preise wieder anzukurbeln.
Und sonst in der Welt?
In Russland organisieren sich einige Leichtathleten jetzt ohne den Staat und gründen ein nichtstaatliches Trainingscamp. Sportler, die dort beim Dopen erwischt werden, müssen hohe Strafen zahlen. Der Leiter des Projekts sagt, jahrelang hätten russische Sportler Doping als Abkürzung zum Erfolg gesehen. Als Konsequenz hinke Russland in Sporttechnik und Sportwissenschaft 20 Jahre hinterher. Ein wissenschaftlich fundiertes Training sei aussichtsreicher als Doping. Der russische Leichtathletikverband war wegen Dopingvorwürfen vom Weltverband IAAF ausgeschlossen worden und von den letzten Olympischen Spielen. Die russische Regierung soll Doping systematisch unterstützt haben. In China wird Heiraten für Männer immer teurer. Dort ist es vor allem auf dem Land üblich, dass Männer, die heiraten wollen, die Familie der Braut dafür bezahlen. Bis vor ein paar Jahren reichte noch ein neuer Kühlschrank oder eine Waschmaschine. Weil es in China aber viel mehr Männer als Frauen gibt, hat sich der Preis extrem erhöht. Die Zeitung People's Daily berichtet, dass die Familien der Bräute oft eine Eigentumswohnung fordern oder ein Auto. Mittlerweile kostet eine Braut fast 30.000 Euro. Viele Männer können sich das nicht leisten und bleiben unverheiratet. Das Problem der alleinstehenden Männer in China ist so groß, dass Menschenhändler im Nachbarland Vietnam junge Frauen entführen und als Bräute nach China verkaufen.
Ein russischer Geschäftsmann wollte das russische Zarenreich wiederbeleben auf der Südseeinsel Kiribati. Die hat sein Angebot jetzt allerdings abgelehnt. Der Geschäftsmann hatte Kiribati rund 330 Millionen Euro angeboten. Dafür wollte er auf 3 unbewohnten Inseln Hotels, Schulen, Krankenhäuser und eine Universität aufbauen. Regiert werden sollte das Ganze von einem Nachkommen der Romanow-Adelsfamilie. Der letzte Zar aus der Familie war 1917 in Russland entmachtet worden. Die Regierung von Kiribati hatte eine Kommission eingesetzt, die das Angebot prüfen sollte. Sie hat sich gegen das Zarenprojekt entschieden. Kiribati ist eines der ärmsten Länder der Welt und vom Klimawandel gebeutelt, weil es nur wenige Meter aus dem Meer herausragt.
Wissensnachrichten.
Wenn ihr auf der Straße eine fremde Person seht, dann werdet ihr vermutlich nicht sofort erraten, wie er oder sie heißt. Aber offenbar sehen wir tatsächlich ein bisschen so aus wie unsere Namen. Das haben israelische Forscher herausgefunden. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten hat sich die Studie mal angeschaut. Jenny, was meinen die Forscher? Sehen wir schon als Babys einfach so aus wie, ja, wie eine Jenny oder eine Anne und dann nennen uns unsere Eltern auch so?
Ja, eher nicht. Also Eltern suchen ja den Namen oft schon vor der Geburt aus. Die Theorie dieser israelischen Forscher ist eigentlich noch ein bisschen faszinierender, finde ich. Die sagen nämlich, es gibt soziale Stereotypen. Wir haben also so eine gewisse Vorstellung davon, wie eine Anne oder eine Jenny aussehen. Und im Laufe des Lebens wachsen wir quasi in unsere Namen rein.
Das heißt, wir passen unser Aussehen an unseren Namen an?
Ja, also anscheinend schon zumindest das Gesicht. Die Forscher haben das in mehreren Experimenten getestet. In einem davon sollten die Probanden Porträtfotos angucken und bekamen dazu 5 Namen. Und dann sollten sie sagen, welcher Name wohl der echte ist. Also einfach so nach Bauchgefühl. Und dabei lagen sie öfter richtig, als wenn sie einfach zufällig getippt hätten. Aber nicht viel öfter, das muss man schon dazu sagen, nämlich in einem Viertel der Fälle, also nur 5% häufiger, als es zufällig der Fall gewesen wäre. Das war aber rein statistisch gesehen ein signifikanter Unterschied.
Okay, aber mein Gesicht ist doch mein Gesicht. Wie soll ich das an meinen Namen anpassen?
Ja, eine Sache, die wir ziemlich leicht kontrollieren können, ist ja zum Beispiel die Frisur. Es gibt aber möglicherweise noch andere Erklärungen. Frühere Studien haben mal gezeigt, Paare, die schon sehr lange zusammenleben, also 25 Jahre oder mehr, die sehen sich mit der Zeit auch immer ähnlicher. Und da gibt es die Theorie, dass sie eben oft ihre Mimik an den Partner anpassen. Und es klingt jetzt ein bisschen abgefahren, aber das verändert dann die Durchblutung und die Muskulatur im Gesicht und dann sieht man sich eben ähnlicher.
Anderes Thema, das große Internet. Das ist ganz schön unübersichtlich, viel zu unübersichtlich, als dass Menschen es alleine am Laufen halten könnten.
Und deswegen werden immer öfter Bots dafür eingesetzt, also selbstarbeitende Programme. Die übernehmen dann zum Beispiel den Kundenkontakt, die suchen nach verbotenen Inhalten oder durchforsten Webseiten für Suchmaschinen. Und auch Wikipedia setzt auf Bots, die passen zum Beispiel Artikel an oder checken das Copyright. Und Forscher der Oxford-Universität haben herausgefunden, diese Bots beeinflussen sich gegenseitig.
Wie machen die das?
Ja, teilweise liefern die sich geradezu erbitterte Kämpfe über Jahre. Die Wissenschaftler haben mal gezählt, wie oft ein Bot von Wikipedia Artikel verändert hat und ein anderer Bot die Änderungen dann wieder rückgängig gemacht hat. Und in manchen Sprachen gab es durchschnittlich mehr als 100 Bot-Bot-Hin- und Her-Editierungen. Also die Forscher schließen daraus, dass die Bots eigentlich viel genauer als bisher programmiert werden müssten, um solche ineffektiven Interaktionen auszuschließen.
Zum Schluss Rosen, die duften schön, die sehen schön aus, aber du sagst, die können noch mehr.
Jawohl, also schwedische Forscher haben nämlich Rosen in Stromkabel umfunktioniert. Sie gaben der Schnittblume statt Wasser einen speziellen Kunststoff zum Aussaugen. Und wenn dieser einmal in den Wasserleitungen der Pflanze fest geworden war, dann konnte das Material wie ein Draht Strom leiten. Und diese Elektrorose kann dann auch Energie kurzzeitig zwischenspeichern. Das funktionierte auch nach 100 Mal Laden und Entladen noch.
Das klingt total abgefahren, aber ist das nicht ganz schön aufwendig für ein bisschen Strom? Man könnte auch ein normales Kabel nehmen, oder nicht?
Ja, das könnte man sicher, aber das ist eben die Idee dieses Teams von der Uni Linköping. Das will nämlich Elektronik und Pflanzen miteinander verbinden. Und die haben auch Brennstoffzellen entwickelt, die in Pflanzen funktionieren und Zucker in Energie umwandeln. Und zusammen mit dem Rosenkabel könnte man damit zum Beispiel Sensoren entwickeln, die im Getreidefeld stehen und anzeigen, ob man gießen oder düngen muss.
Danke, Jenny.
Wetter.
Der Abend bleibt nass und windig. In der Südhälfte regnet es länger. Im Südwesten kann es heute Abend auch gewittern. Sonst ist es bewölkt und es gibt einzelne Schauer. Morgen wird es wieder ungemütlich. Viel Wind, viel Regen, ab und zu Gewitter. In der Mitte und im Süden wird es gegen Nachmittag trockener. Dann wird es im Westen nass. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 11 Grad.
E-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. und als Podcast auf deradiowissen.de.